so wie es viele beschreiben, ist halt einfach ein UFO, was da in der Luft ist. Ich komme halt auch von einer Mini 3 Pro irgendwie für den Urlaub irgendwie mal ein paar Aufnahmen schießen und dann sieht man halt so eine Drohne und das ist einfach eine ganz andere Welt. Einfach, man hat am Anfang wirklich Angst, weil es auch laut ist.
Jede Produktion hat seine Geschichte und wir erzählen sie. Herzlich willkommen bei der Broadcast bei TVN. Mein Name ist Lukas Müller, ich bin der Moderator und ich habe heute den Nils neben mir sitzen. Der Nils ist auszubildender Mediengestalter Bild und Ton bei TVN und bereits Drohnen- und auch Kamerapilot. Hallo Nils, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
Du bist jetzt Auszubildender, du bist der erste Gast, der noch in der Ausbildung steckt. Kannst du mir vielleicht mal erzählen oder auch uns, wie es überhaupt zur Begeisterung für die Medien kam?
Ja, also es hat schon, glaube ich, in meiner Kindheit angefangen. Also da hatte ich schon, glaube ich, die erste Kamera in der Hand und dann ging es weiter mit einer Actioncam und naja, nur Materialien sammeln bringt halt nichts so. Und deswegen habe ich quasi angefangen auch zu schneiden und somit kam dann halt die Leidenschaft und irgendwann muss man das halt auch publizieren mit YouTube etc. Naja, und dann konnte ich halt auch nicht mehr aufhören, genau.
Okay, aber jetzt will ich natürlich auch wissen, was hast du denn aufgenommen und was hast du natürlich auf YouTube veröffentlicht?
Tatsächlich, natürlich, wie glaube ich alle in meinem Alter, hat es mit Gaming mal angefangen. Also
so Let's Play-mäßig so?
Ja, ja, aber ich glaube, das ist nichts geworden. Also,
glaubst du?
Meine 10 Zuschauer, die haben immer nicht kommentiert. Ich glaube, das waren einfach nur meine Eltern und meine Freunde, die zugeschaut haben. Nee, aber tatsächlich habe ich dann weitergemacht, irgendwann mit den Action-Camps, wie gesagt. Und ich bin damals sehr, sehr viel Mountainbike gefahren und dann musste mal die Highlights zusammengeschnitten werden und ja, dementsprechend, das haben sich dann auch mehr Leute angeguckt. Da waren dann irgendwie so 300, 400 Leute. So. Keine Sorge, die gibt es nicht mehr. Die habe ich alle
schade.
Schon gelöscht.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Nee, nee. Aber Mountainbike fahren, das heißt so Berge und oder einfach nur Straße lang, also ich was kann man sich darunter vorstellen?
Genau, also bei mir war es, für die Leute, die sich da mehr auskennen, das war halt Downhill, also mit Sprüngen und Tricks und sowas. Genau, also das war halt einfach da das Ding damals, so wenn man halt kein Auto- oder Motorradführerschein hatte, war das halt schon ganz cool, das mal zu machen. Genau.
Und dann hast du selber eins gekauft oder hast du eins von deinen Eltern gekriegt? Weil ich wollte auch immer eins haben, aber ich habe keins gekriegt.
Nee, tatsächlich habe ich mir das immer zusammengespart. Also ich wollte auch immer eins haben. Meine Eltern gesagt, nee, das brauchst du nicht, kannst du sowieso nur im Wald fahren. So, dann habe ich mir irgendwann zusammengespart und dann gebrauchtes gekauft, genau.
Na krass. Ja. Und dann hast du die Ausbildung bei TVN begonnen. Kommst du aus Hannover?
Tatsächlich komme ich aus Hildesheim, aber pendel immer jetzt zwischen Hildesheim und Hannover während der Ausbildung noch und bin aber hier zur Schule gegangen tatsächlich.
Mhm. Ja. Und als du deine Ausbildung jetzt hier angefangen hast, in welcher Sparte hast du angefangen? War es direkt so, Drohne und dann war so festgelegt, ich mache eine Ausbildung als Drohnenpilot oder wie sah das aus?
Genau, also am Anfang, also ich glaube, mein Grundding war halt elektrische Berichterstattung für die Leute, die sich mehr auskennen, EB. Das bedeutet, man fährt halt mit den Nachrichten quasi raus. Hier bei TVN sind es Sat.1 und RTL am häufigsten. Genau, und habe da quasi meine Ausbildung angefangen und mache es tatsächlich auch noch weiterhin. Und die Drohnenausbildung oder die Drohnenproduktion laufen halt nebenher.
Mhm. Genau. Und dann ging es weiter zur Drohne, das hieß, irgendwann wurdest du einfach gefragt, hast du Lust, eine Drohne zu fliegen oder bist du privat auch schon mal Drohne geflogen?
Genau, also ich bin selber auch Drohnenpilot privat, da kommt, glaube ich, auch diese Euphorie her, also das macht irgendwie total Bock, das auch selber zu machen und ich habe auch selber Privatdrohnen und dann habe ich das mitbekommen, oh, hier gibt es ja auch eine Drohnensparte und da bin ich halt einfach mal mitgefahren. Und ich glaube, irgendwie seit der ersten Produktion war es so, okay, diese großen Drohnen, die Leute und das hat mich direkt gecatcht und habe gesagt, komm, das willst du weitermachen.
Du hast Drohnen, hast du gesagt. Das heißt, du hast nicht nur eine, du hast direkt einfach 15
also,
Stück. Oder?
So viel sind es nicht, aber es sind jetzt auch schon mittlerweile 3, 4 Drohnen, also eine sehr alte Drohne. So, das ist jetzt, die ist schon auch 5, 6 Jahre alt, man muss ja jetzt heutzutage schon damit alt sagen. Aber momentan sind es doch schon 3 aktive Drohnen, die ich betreue. Mhm.
Ja. Und inwieweit unterscheiden die sich? Also reicht nicht, eine Drohne zu haben? Die fliegt ja. fliegst du welche parallel oder ist es einfach so, oh, jetzt fliege ich die und dann ist jetzt der Akku, dann fliege ich die nächste?
Ja, also ich glaube, das ist auch wie bei jedem, der zum Beispiel ein Fahrrad besitzt, so für jede Geschichte braucht man dann halt seine eigene Drohne. Also ich habe auch, wenn ich mal die Namen da nennen darf, so eine DJI Mini 3 Pro, wenn ich mal quasi unterwegs bin, dann will ich nicht so einen Klopper in der Tasche haben. Und dann habe ich tatsächlich halt aber auch für die Leute, die sich interessiert, eine FPV-Drohne. Das bedeutet, wenn man doch mal schneller irgendwelche Sachen verfolgen will oder für die Leute, die sich da auch kennen, eine Long-Range-Drohne. Das bedeutet, mal Objekte weiter entfernt zu filmen und vor allem wichtig ist halt, schnelle Objekte zu verfolgen, wie Autos, Motorräder und sowas.
Mhm. Das hast du ja, bevor du jetzt hier die Drohne kennengelernt, also die Drohnensparte kennengelernt hast, woher hast du das Wissen, wie man die Drohne fliegt? Hast du da auf YouTube Tutorials reingezogen? gezogen oder hast du einfach ausprobiert?
Ja, ich glaube, jeder, der sagt, der es nicht gemacht hat, lügt. Also natürlich, ich glaube, in der heutigen Zeit ist, bevor man überhaupt irgendein Produkt kauft, guckt man erstmal bei YouTube, okay, macht das überhaupt Sinn, das zu kaufen? Ist ja auch nicht ganz günstig, das Hobby, das kommt halt dazu. Wenn man sich da irgendwie in dem Bereich bewegt, kommt man, glaube ich, unter 1.000 Euro nicht weg für ein gutes Produkt. Und da guckt man halt vorher auch wirklich, ist es gut, ist es schlecht? Und vor allem, wie funktioniert das gerade so in der FPV-Welt? Diejenigen, die das selber betreiben, das Hobby, wissen, dass es halt nicht mal eben mit einer DJI Mini 3 Pro zu vergleichen ist, sondern halt doch schon mehr Qualität an fliegerischen Können beweist. Und das muss man halt einfach mal gucken. Und da gibt es auch Simulatoren und da guckt man sich halt auch wieder YouTube-Tutorials an.
Sehr ungewöhnlich, in der Ausbildung, sage ich mal, in die Drohnenabteilung zu rutschen. Normalerweise geht man, wie du schon sagtest, in die B oder man geht in die Außenübertragung oder in Richtung Schnitt. Warum ist das bei dir so passiert?
Ich glaube, das lag einfach an der Euphorie nach der ersten Drohnenproduktion tatsächlich. Und ich glaube halt einfach, weil ich privat sehr viel Interesse daran habe und das generell auch bei TVN sehr gefördert wird. Also das ist jetzt nicht irgendwie Honig im Mund schmieren, das ist halt einfach wirklich so. Für mich war das damals irgendwie seit der ersten Produktion so, okay, das macht echt Bock und das will ich halt auch weiterhin machen. Ich bin halt nebenbei auch Fußballfan. Das irgendwie zu kombinieren, zu sagen, okay, ich kann jetzt die eine Leidenschaft mit der anderen kombinieren, das ist halt einfach super. Und ich glaube, so weiterhin weite große Produktionen zum Beispiel, kann ich schon vorwegnehmen. Ich war damals relativ zeitig dann auch bei Wetten, dass dabei, bei einer der, ich glaube, bei der vorletzten Sendung war das. Zwar nur eine Anlernung, aber irgendwie da mal mit dabei zu sein, vor allem bei so einer großen Live-Produktion. Und ich mich dann erinnere, so 2012, 13 in die Richtung, so wenn man halt selber vorm Fernseher saß und Wetten, dass geguckt hat. Ja, und dann halt mal dabei zu sein, das war schon was anderes, ja.
Und Drohne, sind das am Ende bei TVN die gleichen Drohnen, die du zu Hause auch hast? Und da war es überhaupt gar kein Problem, gib mal her, ich fliege jetzt.
Da unterscheiden wir tatsächlich. Also ich glaube, ich habe jetzt hier mal eine Drohne mitgebracht. Das ist die Mavic 3 Classic. Ich glaube, jeder, der mal so mit Drohnen sich um Drohnen gekümmert hat, kennt die Drohne, die ich hier in der Hand halte. Und das ist so, ich glaube, die Pro-Consumer-Drohne. Also die macht schon wirklich eine Menge gute Bilder und Videos. Und ich sage, das ist auch der Großteil, wo wir die halt zum Beispiel in den Nachrichten einsetzen, weil es halt schnell geht, du kriegst super Aufnahmen und vor allem die ist mit den Sensoren total top abgesichert. Wohingegen wir bei der Live-Drohne halt darauf nicht zurückgreifen können, einfach weil bei diesen Drohnen mehrere Sachen halt fehlen. Wir haben ja zum Beispiel, wenn wir uns die Drohne hier angucken, nur 4 Propeller. Das ist natürlich ein Sicherheitsrisiko. Ich stelle die mal kurz wieder weg. Einfach ein Sicherheitsrisiko, weil wir halt sagen, okay, wenn jetzt ein Propeller ausfällt, kann es halt im schlimmsten Fall dazu kommen, dass wir halt abstürzen. Und deswegen hat zum Beispiel unsere große Drohne, der Ace Cornoa, einfach 6 Rotoren, um halt quasi die Sicherheit dahingegen zu bieten. Und dann halt natürlich kameramäßig können wir da auch wesentlich mehr bieten. Wir haben unter unserer großen Drohne eine Alpha 7 IV. Und da ist halt einfach so, dass wir einen optischen Zoom haben. Das ist viel besser als ein digitaler Zoom. Klar hast du hier optische Zoom-Stufen, aber zwischen diesen Zoom-Stufen wird immer noch digital nachgearbeitet. Und ich sag mal, für den Qualitätsanspruch, den wir haben und vor allem den halt auch unsere Kunden haben, brauchen wir halt einfach so einen Copter und so eine Kamera, um das überhaupt leisten zu können.
Du hast gerade live gesagt, ja. Nur nochmal zur Erklärung oder zur Veranschaulichung. Am Ende gibt es Drohnen, die senden ein Live-Bild, am Ende auch direkt ins TV, genau, wie bei Fußballproduktion das am Ende ist. Ja. Und dann gibt es die Consumer-Geräte, wo am Ende aufgezeichnet wird. Ja. Wo kommen denn diese die Drohne, die du jetzt eben in der Hand hattest, zum Einsatz bei TVN? Also du hast eben Nachrichten gesagt, aber ich kann mir jetzt gerade gar nichts vorstellen, wo man das jetzt einsetzen würde.
Ja, gut, dass du das nochmal erinnerst, den Punkt, das muss man halt auf jeden Fall unterscheiden. Das war halt auch viel, was ich auch bei Social Media bereits unter unserem Post gelesen habe, dass viele Leute sagen, ach, meine Drohne kann ja auch 4K aufnehmen. Da müssen wir unterscheiden. Also klar, jetzt auch eine Mini 3 Pro oder eine Mini 4 Pro, die kann 4K 50 Bilder vielleicht aufzeichnen, aber sie kann sie halt nicht live abspielen. Und da unterscheiden wir halt, dass wir sagen, okay, die Drohne, die Mavic 3, die ich gerade in der Hand hatte, die kann halt super aufzeichnen, 4K aufzeichnen und wir verwenden die jetzt zum Beispiel in den Nachrichten für Beiträge für die Regionalsendungen, so wie wir es jetzt bei TVN machen. Oder wir drehen auch NDR Nord Stories zum Beispiel, da war ich auch jetzt unterwegs letztes Jahr. Und da machen wir halt einfach, um Beiträge aufzuzeichnen, Drohnenaufnahmen aufzuzeichnen. Und beim Fußball ist es eine reine Live-Produktion. Das bedeutet, diese Aufnahme, die landen die Drohne nicht und bringen die SD-Karte zum Ü-Wagen, sondern es muss halt wirklich live passieren. Das bedeutet, in manchen Stadien ist es sogar so live, dass wir durchs Dach reinschauen können und die Drohne dann live geschaltet wird, weil ein Tor geschossen wird. Und das bedeutet, da gibt es halt nicht irgendwie mit SD-Karte, sondern es muss halt wirklich über eine Funkstrecke live zum Ü-Wagen gebracht werden.
Mhm. Jetzt werden sich wahrscheinlich einige Zuhörer fragen, ist das vielleicht diese Kamera, die immer rüberfliegt, die an den Seilen da ist, dass ihr die bedient? Oder wo sehe ich am Ende die Drohne im Stadion?
Nein, also im Stadion fliegen wir gar nicht. Das ist halt auch der Sicherheit, also das ist der Grund, warum es halt eigentlich nicht ist. Weil, wie gesagt, die Spider-Cam, die du jetzt wahrscheinlich gerade ansprichst, ist halt einfach durch Seile gesichert und kann im besten Fall einfach nicht abstürzen. Wie gesagt, es gibt natürlich in der Vergangenheit Fälle, wo es passiert ist, aber eigentlich passiert es nichts. Und bei der Drohne ist halt leider immer die Gefahr, weil es halt einfach ein technisches Gerät, das halt irgendwas versagen kann. Oder zum Beispiel, es gibt, glaube ich, bei YouTube genug Videos, wo irgendwie Konfetti mal geschossen wird und sich dann halt einfach in den Propellern verfängt. So, es sollte nicht passieren. Wie gesagt, wir haben immer noch 6 Rotoren, aber es ist halt einfach so, dass es ein Sicherheitsaspekt ist. Genauso ist es dazu, dass wir halt auch nicht über Menschenmengen fliegen. Das bedeutet auch bei unseren Plätzen, wo wir vor dem Stadion unterwegs sind, dass wir halt auch nicht über Menschenmengen fliegen.
In München sieht es immer so aus, ob ihr über Autos fliegen würdet.
Ja, das ist immer so auch das Problem eines Drohnenpiloten. Das ist auch immer so, das, wie man die Drohne sieht und wo sie am Ende fliegt, das ist immer so perspektivenmäßig, dass sich das verändert. Das sieht so aus, aber wir haben halt unsere, ich sag mal, unsere Sektoren, die auch genehmigungsmäßig vorgegeben sind, die wir halt auch nicht verlassen. Und halt auch unsere Pufferzonen, das bedeutet, da dürfen wir auch nicht fliegen, aber das ist immer genug eingerechnet, dass zum Beispiel im Falle eines Falles, der jetzt noch nicht vorgekommen ist, ein Absturz oder technisch bedingt irgendwie die Drohne schnell landen muss, sagen wir es mal so, dass es nicht auf die Autobahn wie München kommt oder halt auch keine Menschen in Gefahr kommen.
Mhm. Genehmigung, darf jetzt einfach jeder da die Drohne starten und da filmen oder brauchst du bestimmte Genehmigungen?
Genau, also wir haben halt natürlich, ich sag mal, jetzt nehmen wir das München-Beispiel, auch gewisse Genehmigung, zum Beispiel, dass wir auch überhaupt erstmal die Arena aufnehmen dürfen und dann vor allem halt aber auch von der Polizei die Genehmigung und noch weitere Grundstücksgenehmigungen, Grundstückseigentümererklärungen, dass wir da überhaupt fliegen dürfen und genauso halt aber auch, ganz wichtig, die beiden Führerscheine, die der Drohnenpilot haben muss. Es gibt ja den A1, A3-Führerschein, den man ja selber machen kann und dann bekommen unsere Piloten noch den A2-Führerschein in der Flugschule. Genau, das bedeutet, es sind nochmal extra Termine, wo man halt wirklich hingeht und einmal eine Theorie- und eine Praxisprüfung ablegt, damit wir halt einfach sicher gehen können, okay, der Pilot, der kann halt einfach fliegen. Das ist halt einfach so, dass wir auf dem Level fliegen, dass wir halt so einen hohen Sicherheitsstandard haben, dass wir sagen können, okay, der kann fliegen und vor allem, der kennt sich auch mit den Gesetzen aus.
Mhm. Ja. Du hast jetzt verschiedene Führerscheine und wenn ich jetzt so einen Führerschein jetzt auch machen würde, darf ich dann da überall mit fliegen, egal in welchem Land ich dann mich aufhalte?
Nein, also das hat sich jetzt durch die neuen EU-Regelungen schon, ich sag mal, für Europa vereinfacht. Das bedeutet, ich habe ja vorhin den A1, A3 und den A2-Schein genannt. Da darf ich europaweit, das ist jetzt alles eins quasi. Natürlich gibt es für jedes Land noch seine unterschiedlichen Genehmigungen. Das bedeutet, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel unbedingt in einen Naturschutzpark auf Madeira oder in Portugal jetzt zum Beispiel fliegen, dann muss man trotzdem da eine Genehmigung stellen, da kommt man nicht drum rum. Aber in Europa ist das ein einheitlicher Führerschein, den man überall machen kann. Sobald man aber zum Beispiel, ich hatte jetzt gesagt Super Bowl oder zum Beispiel jetzt in die USA quasi reist, muss man halt selber einen anderen Führerschein machen. Da gilt das nicht, sondern da muss man einen gesonderten bei der FAA zum Beispiel machen. Das ist nochmal was ganz anderes wie das Luftfahrtbundesamt hier in Deutschland. Ist das da die Luftfahrtbehörde und da muss man halt da den Führerschein machen. Aber europaweit sind die beiden Führerscheine gültig und dann muss man zum Beispiel, wenn man nach Frankreich reist, keinen Sonderführerschein machen, sondern das reicht dann für die Genehmigung. Genau, und das ist schon dann deutlich einfacher oder ja, simpler. Ja.
So, wenn ich jetzt aber selber so eine kleine Drohne fliegen möchte, brauche ich da dann auch einen Führerschein für?
Also zum Beispiel unter 250 Gramm brauchst du keinen A1, A3-Schein, aber du brauchst auf jeden Fall eine Versicherung. Einfach in dem Falle, wenn du zum Beispiel irgendwie einen Schaden anrichtest, ganz blöd gesagt, du startest irgendwie auf deinem Hof und fliegst dann ins Auto rein, dass du dann halt da versichert bist und nicht selber aufkommen musst. Genau, und alles über 250 Gramm brauchst du dann halt einen Drohnenführerschein. Würde ich aber generell empfehlen, sich da immer dauerhaft zu informieren. Das bedeutet, irgendwie ab und zu mal zu gucken, was die Drohnengesetze sagen, weil sich Kleinigkeiten halt ändern können. Und wäre halt einfach schade, dass man irgendwie dann noch altes Wissen hat und dann halt auf einmal dann irgendwie was bezahlen muss oder eine Strafe einfach blechen muss. Ja.
Und das kann ich einfach googeln.
Natürlich, auf dem Luftfahrtbundesamt gibt es immer dauerhaft neue Informationen und dann generell auch von den Herstellern gibt es tatsächlich auch von DJI gute Seiten, wo man sich halt informieren kann. Muss man natürlich gucken, ob das nochmal up-to-date ist, aber an sich beim Luftfahrtbundesamt und von den Herstellerseiten.
Gehen wir nochmal auf die Drohnen jetzt mal zurück. Wie ist denn der Unterschied von der Größe und Bauart jetzt von der Live-Drohne zu so einer DJI Mavic-Drohne?
Ja, also da sind wir ja schon in ganz anderen Welten. Also ich glaube, so eine Mini 3 Pro ist ja unter 250 Gramm. Hier sind wir, glaube ich, ungefähr bei einer Mavic 3 bei 700 bis 900 Gramm. Ich kenne die genauen Zahlen gerade nicht. Naja, und bei unseren ganz großen Live-Drohnen sind wir ja auch schon irgendwie zwischen 20, maximal 25 Kilo, aber eher so bei 20 Kilo Payload. Und das ist quasi so, das ist halt schon Brocken. Ne? Also da sprechen wir dann halt auch von einem Durchmesser von knapp 2 Metern. Plus, minus, und da ist es eine ganz andere Welt, die wir da bewegen.
Und die kann man auch ganz regulär kaufen?
So einfach ist es nicht. Natürlich kann man beim Hersteller, ich habe jetzt ja schon den Namen gesagt, Acecore ist der Hersteller von unseren großen Drohnen, einfach mal anfragen, aber natürlich werden die Drohnen erst gebaut, wenn man den Kaufvertrag unterschrieben hat, weil die Drohnen so teuer sind. Also wir reden hier von einem mittleren fünfstelligen Preis und die halt extra auf Wunsch gefertigt werden. Das bedeutet, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt eine Filmdrohne haben, so wie wir es jetzt, oder eine Live-Drohne besser gesagt, dann fertigen die halt nach den Richtlinien. Aber der Hersteller macht auch ganz viel in der Industrie oder in der Landwirtschaft und so kann man dann halt die Drohnen verschieden konstruieren lassen. Und deswegen, geht eher nur auf Anfrage.
Wie viele Drohnen hat TVN in dieser Größe?
Momentan haben wir 6 Stück. Wir waren eigentlich letztes Jahr zur Europameisterschaft geplant. Aufgrund der Gegebenheiten wurde das leider abgesagt, weil momentan halt oder zu der Zeit einfach eine hohe Verschärfung war und wie gesagt nur Hubschrauber fliegen durften. Und dementsprechend hatten wir eigentlich 6 Drohnen geplant. Momentan benutzen wir davon aktiv 3. Und was wir mit den anderen restlichen 3 machen, das müssen wir halt einfach gucken.
Mhm. Hat man eine Ersatzdrohne dabei, falls die jetzige, die man gerade da nutzt, nicht mehr funktioniert?
Genau, das ist immer so, dass wir eine Havarie dabei haben. Einfach aus dem Grund, weil, wie gesagt, wir ja jedes Wochenende unterwegs sind, weil ja Fußball auch jedes Wochenende ist. Da kann ich dazu gleich noch sagen, dass wir momentan immer an 2 Topspielen unterwegs sind, entweder Freitag, Samstag oder Sonntag. Genau, und das bedeutet, wir sind halt immer mit 2 Setups an einem Wochenende unterwegs. Und da ist halt einfach so, dass mal durch schlechtes Wetter meine Drohne Feuchtigkeit vielleicht zieht. Man kennt das ja irgendwie selber, dass dann meine Kamera irgendwie, auch wenn es zu kalt ist, nicht startet. Und bei uns ist halt einfach im Live-Betrieb so, okay, wir müssen jetzt in 30 Sekunden wieder in die Luft. So, da kannst du halt einfach nicht mal irgendwie gucken, wo das Problem jetzt halt liegt. Dafür ist das Gerät zu komplex. Und dann haben wir einfach eine Havarie da, um damit zu starten zu können.
Habt ihr denn die Havarie direkt schon aufgebaut daneben, falls dieser Fall mal ganz schnell eintrifft?
Das macht jeder unterschiedlich oder jedes Team unterschiedlich. Also wir sind ein Team immer aus einem Drohnenpiloten und einem Kameramann. Und somit ist es halt auch einfach so, dass jeder das selber entscheidet. Ich mache es immer ganz gerne, dass ich schon bereitstehen habe, dass ich es quasi nur noch anstecken muss. Halt einfach, weil in manchen Situationen ist halt wirklich, ich rede jetzt davon, weil wir auch die Busankunft begleiten, also nicht nur das Spiel. Da können wir später vielleicht nochmal drüber quatschen, was genau wir filmen. Aber wichtig ist halt einfach, dass, wie gesagt, wenn die Busankunft, es kommen ja immer 2 Busse, dann kann es halt auch mal sein, dass wir innerhalb von einer Minute wieder starten müssen. Und dann ist es halt einfach, dauert es einfach viel zu lange, den Kopter erst aufzubauen und dann muss er sich noch aufwärmen, die ganzen Geräte hochfahren, Sicherheitsprotokolle starten und somit steht er dann schon und ich weiß, okay, der geht auch gleich direkt in die Luft.
Ich meine, das ist ein Riesending. Ja. Wie hast du dich gefühlt, oder als du das erste Mal so einen riesen Kopter gesehen hast? Ich meine, davor hattest du deine eigenen kleinen wahrscheinlich und dann siehst du so, boah, krass. So ging es mir. Ja, ja. Ich sehe, Alter, was ist denn das für ein Teil? Ja, ja. Das kann ja gar nicht fliegen, habe ich mir erst gedacht. Ne? So mit so vielen Propellern und dann sind da Akkus dran. Ja. Wie funktioniert das? Wie war dein Eindruck?
Es ist quasi, also so wie es viele beschreiben, ist halt einfach ein UFO, was da in der Luft ist. Ich komme halt auch von der Mini 3 Pro irgendwie für den Urlaub irgendwie mal ein paar Aufnahmen schießen und dann sieht man halt so eine Drohne und das ist einfach eine ganz andere Welt. Einfach, man hat am Anfang wirklich Angst, weil es auch laut ist.
Angst zu fliegen oder Angst nur daneben zu stehen?
So daneben zu stehen, einfach mal so gucken. Also ich glaube, Angst zu fliegen hatte ich in dem Moment nicht, als ich das erste Mal geflogen bin, weil ich wusste, ich kann das. Und auch von den Kollegen, da stand auch direkt ein Kollege neben mir, der schon jahrelang Erfahrung hat und der meinte, versuch es einfach, ich stehe daneben. Aber halt irgendwie allein von dieses Geräusch, wenn der landet, also wir haben da ja auch ein paar Reels, wer nochmal Interesse hat, sich das anzugucken, das sieht schon gespenstisch aus. Und dann beim ersten Fliegen war es halt irgendwie so, man muss sich erstmal vertraut machen, irgendwie die Mini 3 Pro, die man da irgendwie durch die Luft bewegt hat. Gut, ich habe selber privat auch noch einen alten Hexacopter, also ich kannte das Gefühl, aber trotzdem ist es nochmal was ganz anderes. Da steckt eine ganz andere Power hinter, weil die Drohne ganz anders beschleunigt, aber ich sage so, wie es ist. Ich glaube, wenn man das Ding mal 20 Minuten, 25 Minuten in der Luft hatte privat, dann geht das, dann weiß man, okay, sie verhält sich so und dann hat man ungefähr ein Gefühl.
Hm. Du sagtest eben, hier, probier mal. War das wirklich so, du warst dabei, hast es angeguckt und dann hat der Drohnenpilot gesagt, hier, nimm mal, wenn du mal willst, flieg mal.
Ja, es war irgendwie schon, dass wir vorher erstmal aufs Feld rausgefahren sind, also quasi
also vorher. Also gar nicht bei einer Live-Produktion, sondern beim Testen, die Anlernung.
Das kann man gar nicht, das ist, weil wir teilweise Produktionsstätten haben, wo halt einfach der Platz fehlt und ich sag mal so, im Worst Case, man halt wirklich auf engen Platz landen muss. Und da war es halt einfach so, dass man erstmal, ich glaube, wie jeder Drohnenpilot sagt, okay, ich gehe erstmal raus aufs Feld, fliegt da erstmal meine ein, zwei Runden, dass ich halt einfach weiß, okay, wie verhält sich die Drohne, gerade wenn auch ein Windstoß kommt, wird die dann jetzt 2-3 Meter abgetrieben und da bin ich auch 3-4 Mal wirklich aufs Feld hier in Hannover mit rausgefahren und dann stand halt einfach auch ein Drohnenpilot daneben und hat gesagt, okay, wenn was ist, ich kann eingreifen, genau, und nach der Probezeit würde ich halt einfach mal sagen, wurde dann halt auch mir noch ein Pilot mitgeschickt, der dann halt gesagt hat, okay, ich kann notfalls eingreifen, aber es war schon so, dass dann halt nach gewisser Zeit erst ein Drohnenpilot dann losgeschickt wurde. Das machen wir halt immer so, um halt garantieren zu können, okay, da passiert jetzt nichts.
Genau. Mhm. Du hast eben Wetter gesagt mit Luft, die da oder Wind, der kommt. Wie reagiert denn diese große Drohne gegenüber einer kleinen DJI-Drohne?
Also es ist schon deutlich stabiler. Also man ist das zum Beispiel, wenn ich so mit meiner Mini 3 Pro in den Bergen unterwegs bin, so, dann merkt man halt schon, bei den Bergwinden ist klar, dass die schon mehr abgetrieben wird. Das brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß thematisieren, aber bei den großen Drohnen ist es deutlich windstabiler. Aber dementsprechend ist es halt aber auch so, beim Start und auch beim Landen muss man schon zusehen, dass man nicht auf einer Stelle hovert. Also der oder diejenige, die hier gerade zuhören und sich so ein bisschen mit Hubschraubern auskennen, es gibt so einen Downwash quasi, das ist quasi eine Luftverwirbelung, die unter der Drohne entsteht. Und da kann es halt einfach sein, dass die Drohne halt im schlimmsten Fall da reinkommt und anfängt so zu tänzeln und halt unkontrolliert anfängt zu tänzeln. Das geht noch bei der großen Drohne, das ist noch vom Hersteller alles so auch eingestellt, aber es kann halt sein. Und deswegen muss man halt sich da einfach drum kümmern.
Ja, krass. Ist denn Starten und Landen das Schwierigste, so wie man das sagt, auch beim richtigen Fliegen? oder ist das, ich drücke eigentlich einen Knopf und das Ding macht das von ganz alleine?
Also ich würde einfach sagen, ich glaube, das ist Doch, ich würde sagen, es ist schon das Schwierigste, also ich glaube gerade, wo man halt ist dementsprechend, also ich erinnere dann immer gerne an Leverkusen zum Beispiel, da war ich jetzt auch schon, da musst du halt einfach gut vorbereitet sein und gerade auch bei der Landung muss man halt dann auch schon gucken, dass man den Landesektor so wählt, also gerade nochmal, auch um Luftverwirbelungen zu vermindern, fliegt man halt diagonal an, also nicht einfach senkrecht runter, sondern halt immer diagonal und dementsprechend muss man halt seine Landung gut planen und auch gut absetzen können, damit man halt einfach nicht Gefahr läuft, links in die Wand oder rechts ins Auto zu fliegen.
Das hört sich ziemlich gefährlich an und eine hohe Verantwortung. Du hast gesagt, im fünfstelligen Bereich, du bist Auszubildender, gehört ja viel Vertrauen dazu zu sagen, hier mach mal, wir vertrauen dir, weil kaputt machen willst du es ja am Ende nicht.
Nee, also das ist schon auch ein Kompliment, was mir gegeben wurde und auch großes Vertrauen, dass man halt sagt, okay, du hast jetzt hier eine Drohne für Summe X, es ist ja nicht nur die Drohne, es ist ja vor allem aber auch die Sendestrecke, die Funkstrecke drunter, die extrem teuer ist, die fast genauso viel kostet wie die Drohne selber und dann die Kamera und sowas, das summiert sich ja alles, da sind wir dann im etwas höheren fünfstelligen Bereich.
Da sagen wir insgesamt mehrere Nullen ran, ne?
Ja. Also, nein, aber es ist halt auf jeden Fall schon ein gutes Familienauto, was man da durch die Luft bewegt und am Anfang muss man, ich hatte nie Angst, aber ich hatte Respekt vor dem Ganzen.
Sollte man aber wahrscheinlich auch einfach haben.
Ja,
oder?
Absolut. Man sollte es nicht leichtfertig machen, weil man halt auch immer sich vor Augen führen muss, okay, wenn das Ding halt im schlimmsten Fall runterkommt, es kann halt einfach Menschen verletzen. Das ist immer so mein größter Gedanke, okay, dass ich halt wirklich sorgfältig fliege und dann vor allem halt auch, dass das Material nicht zu Schaden kommt. So zum Beispiel Thema Regen oder Thema Feuchtigkeit ist halt so, dass bei uns die Regel, sobald es halt anfängt zu regnen, dass wir halt sagen, wir können die, weil es halt klar, die Drohne ist zertifiziert, dass sie halt Regen ab kann, aber trotzdem gehen wir das Risiko einfach nicht ein, weil es zu groß ist, dass halt irgendwas passiert und deswegen landen wir auch direkt, wenn es halt stark anfängt zu regnen und dann wird es halt auch abgedeckt oder wir kommen direkt ins Auto rein und ja, genau.
Das heißt dann aber, dann gibt es keine Live-Drohne und
genau,
dann
ja.
Gibt es einfach die
ist halt
Bilder
einfach
nicht.
So, genau, ja, ist halt einfach so. Das ist halt das, womit du halt bei der Drohne leben musst, das aber auch unsere Kunden wissen, weil das halt ganz klar so eine Live-Broadcast-Drohne, egal, auch eine Mavic, ist da auch gefährdet. Also zum Beispiel, wenn es dann halt auch windet, da ist zum Beispiel bei einer Mavic relativ schnell Schluss, gesetzlich. Und da kann dann halt eine große Drohne, weil sie aufgrund der Größe und der Propeller halt noch in der Luft stehen kann.
Ja. Also sehr zuversichtlich, also ist sicher am Ende bis jetzt immer gewesen.
Genau, also wir haben jetzt noch keine großen Probleme damit gehabt. Wir haben auch ein Fallschirmsystem, was wir ja fliegen. Das bedeutet, wenn mal was wäre, dann könnten wir immer noch den Fallschirm manuell auslösen oder die Drohne löst das selber von sich aus.
Ich meine, die ist ja ziemlich weit weg. Woher weiß ich dann jetzt am Ende, dass so ein Propeller ausgefallen ist?
Das merkst du an der Drehzahl, die halt, das hast du im Display, die dir das anzeigt.
Also das wird angezeigt.
Also du merkst es aber schon, dass halt auf der einen Seite die Drohne natürlich kippt. Wir fliegen auch jetzt nicht so weit weg. Also es ist halt immer so, dass wir Sichtflug garantieren können. Das ist auch Pflicht, ist auch gesetzlich vorgegeben. Und dementsprechend ist es halt auch so, dass wir es halt sehen. Und vor allem halt auch an der Drehzahl merken, wenn jetzt zum Beispiel rapide höher geht, dann weißt du, okay, die anderen Motoren müssen jetzt halt mehr arbeiten. Und dann ist es halt einfach so, dass das geschulte Auge das halt auch schon sieht. Ja.
Du sagst die ganze Zeit wir. Ich dachte mal, so eine Drohne fliegt man ja alleine. Ich habe ja nur einen Controller.
Genau, also natürlich, der Drohnenpilot fliegt die Drohne alleine, aber es gibt immer noch den Kameramann oder den Drohnenkameramann, einfach aus dem gesetzlichen Sinn, dass es vorgegeben ist, dass der Drohnenpilot immer Sichtflug oder Sicht betreiben muss zur Drohne. Das bedeutet, er muss sie dauerhaft im Blick haben und dann wird es halt schwierig, Bilder zu machen. Dementsprechend gibt es halt auch noch einen Kameramann, der halt separat mit einer zweiten Fernsteuerung die Kamera und das Gimbal steuert. Das bedeutet, er kann sowohl die Kamera schwenken als auch zoomen und die Blende einstellen. Und das ist halt einfach deutlich effizienter, als dass ich halt beides gleichzeitig, wie zum Beispiel bei einer Mavic, dementsprechend ist es halt auch sinnvoller, das im Live einzusetzen, weil wir halt einfach keine Zeit haben. Okay, dann muss ich das nochmal einstellen, sondern es ist halt deutlich effizienter, auch das getrennt zu machen und vor allem ist es gesetzlich auch vorgegeben.
Das bedeutet am Ende, du als Drohnenpilot, wenn du jetzt die Drohne fliegst, bist eher außerhalb und guckst. Und guckst nach oben und guckst, was die Drohne macht. Und dann ist der Kamerakollege da, der wahrscheinlich auf dem Monitor irgendwo guckt und sagt hier, das Bild in so soll so und so weiter aussehen.
Genau, also das ist halt auch immer ein Geben und Nehmen, sage ich immer ganz gerne. Das bedeutet, das ist eine klare Teilung von den Aufgaben. Das bedeutet, der Kameramann sucht sich seine Bilder aus, beziehungsweise kriegt sie in Teilen auch von der Regie quasi angewiesen, dass er es halt machen soll. Zum Beispiel jetzt ein totales Bild vom Stadion zeigen oder mal ein bisschen closer gehen. Also da ist quasi der Aufgabenbereich vom Kameramann, der halt die ganze Zeit das Bild und vor allem auch das Rückbild bei uns im Blick behält. Ich habe vorhin schon gesagt, dass wir in manchen Stadien auch reinblicken können. Und das ist halt mal ganz sinnvoll, mal auch das Rückbild, also quasi unser. Wir haben immer ganz gerne so das Programmbild drauf, also da, wo halt jeder Kunde auch sehen kann, okay, der Fußballspieler wird gerade im Live-Feed gezeigt und der Kameramann sagt mir dann, wo ich halt hinfliegen soll, um halt das Bild zu erreichen oder einfach eine Fahrt zu machen und genau. Und da komme ich dann halt ins Spiel, der das dann umsetzt und halt in die Luft guckt und sagt, okay, das mit der Drohne funktioniert. Aber auch in die Fernsteuerung. Wir haben halt auch Karten auf der Fernsteuerung. Das bedeutet, wir können genau sehen, wo die Drohne sich über GPS befindet, um halt diese Pufferzone zu ermöglichen, weil sonst wird es ja halt schwierig, ich habe ja vorhin gesagt, mit der Perspektive. Und genau, dann können wir auf den Karten sehen, wo wir halt sind und ob ich dann zum Beispiel noch Flugraum habe, zum Beispiel, wenn man gerade eben eine Fahrt machen möchte und ich halt gerade am Ende des Sektors bin, dann muss ich halt dem Kameramann sagen, ja warte, ich muss kurz wenden und dann weiß er auch Bescheid, dass es jetzt gerade schwierig wird, live zu schalten.
Mhm. Wo weiß man, welche Bilder man genau machen soll oder ist das wirklich, ich gucke mit, ja, das könnte schick aussehen, das bietet man an?
Also das ist quasi, also man macht das schon recht eigen. Also es bedeutet, ich glaube, jeder Drohnenkameramann hat da so seine Lieblingsbilder, die er liefert. Und es kommt auch da, dass man halt auch nicht direkt, auch als Drohnenkameramann nicht direkt als erstes ganz alleine rausfährt, sondern das kommt man fährt in Anlernung auch mit raus und dann sieht man schon, okay, die und die Bilder werden jetzt halt häufig geschnitten oder die brauchen die gerade und dann kriegt man so ein Gefühl, okay, das brauchen die gerade, was brauchen die jetzt zum Beispiel nicht, weil das ist halt einfach blöd, wenn man die ganze Zeit irgendwelche Bilder anbietet und die gar nicht geschnitten werden. Und dann kriegt man irgendwann so ein Gespür halt raus, okay, die Bilder sind jetzt doch in der Situation interessanter. Zum Beispiel wäre halt blöd, bei einer Busankunft ganze Zeit das Stadion zu zeigen. Das ist eigentlich ganz sinnvoll, aber so, dass dann der Bus interessanter ist oder dass man dann halt
eher... Das heißt, der Bus wird schon verfolgt, wo er ja schon, ab Hotel oder ja, so losfährt. Also im besten Fall wahrscheinlich.
Im besten Fall natürlich, ja. Also zum Beispiel in Berlin beim DFB-Pokalfinale haben wir es letztes Jahr gemacht, dass wir mit mehreren Drohnen unterwegs waren und haben wir wirklich vom Hotel bis zum Stadion das Ganze verfolgt und mit drei unterschiedlichen Teams. Und da ist halt einfach perfekt, gerade so eine Drohne, die halt auch vor allem tief fliegen kann. Bei Hubschraubern ist, glaube ich, ab 200 oder 300 Metern Schluss. Und da kann halt die Drohne super ansetzen. Ja.
Du bist ja nicht nur Drohnenpilot, du wechselst dementsprechend auch und darfst auch die Kamera unter der Drohne bedienen. War das auch von Anfang an so oder warst du erst der Drohnenpilot und dann bist du rüber zur Kamera oder war das beides gleich schon gleichgestellt?
Tatsächlich war es eher andersrum.
Achso, du hast erst mit Kamera angefangen?
Ich habe erst mal mit Kamera gemacht, um halt einfach so ein bisschen zu lernen, okay, wie läuft das Ganze? Und da bin ich auch sehr, sehr lange als Kamera mal in der Anlernung. Natürlich, wie gesagt, ich bin auch in Ausbildung, das ist auch alles legitim, weil es halt vor allem aber auch viel Verantwortung ist, was man halt hat, neben Drohne fliegen, halt auch Kamera zu schwenken. So, das ist jetzt nicht nur irgendwie ein bisschen, wenn man mal Computer gespielt hat mit einem Controller oder irgendwie mit
Flugsimulator.
Ja, so ähnlich. Ja, wenn man mal einen Controller, das ist jetzt nicht so. Das ist schon sehr filigran. Und vor allem, man muss sich halt immer vorstellen, dass das jetzt nicht so zwei, drei Leute sehen, sondern halt Millionen von Menschen im besten Fall. So, da muss man halt einfach wissen, was man halt macht und dementsprechend dauert das halt auch, dass man halt das Vertrauen dann bekommt und vor allem halt auch zu wissen, okay, die Bilder brauche ich jetzt und es ist ja nicht nur Kamera, sondern halt auch der ganze Aufbau, man ist halt dann nur zu zweit und baut dann halt am selben Tag wie das Spiel halt auch auf, im besten Fall beim Bundesligaspiel. So, und dann muss man halt auch schon wissen, wo man was steckt und vor allem, dass, wenn man halt live geschaltet ist, kein Mist baut, um das mal ganz blöd zu sagen, sondern halt weiß, okay, die Bilder brauchen sie jetzt und der Zoom ist jetzt sinnvoll und der jetzt nicht und genau.
Also es kommt einfach mit Gefühl und durch die Anlernung von...
Genau, halt einfach Gefühl, Kopf einschalten, genau, ja.
Wie lange kann denn so eine Drohne überhaupt fliegen? Ich meine, ich höre jetzt, während des Spiels fliegt die oder so, heißt 90 Minuten ist sie in der Luft? Oder länger, wegen der Busankunft?
Ja klar, also das ist, glaube ich, das, was sich halt viele Leute vorstellen, technisch einfach nicht umsetzbar. Wir haben jetzt eine Flugzeit zwischen 25 und 30 Minuten, das klingt jetzt nicht viel, aber es ist halt einfach massig. Also wir fliegen ja auch nicht dauerhaft, sondern die Busankunft passiert 90 Minuten vor Spielstart. Das bedeutet, zwischendrin werden ab und zu nochmal Bilder von außen benötigt. Wir können ja zwischendurch halt landen und halt Akkus wechseln. Wir haben genug Akkus halt mit. Aber es ist halt einfach auch durch das Gewicht der Drohne und vor allem mit der Payload, also quasi das Gewicht, was halt zusätzlich noch dazukommt, halt einfach so schwer die Drohne, dass halt immer, man sagt immer so, bei Akkus Gewicht und ne, Strommasse, die halt mitgebracht wird, so das ist halt immer schon dann... schon gut für die 25 bis 30 Minuten. Und man darf nicht vergessen, dass wir halt immer noch einen Puffer drin haben. Das bedeutet, wenn dann halt mal wirklich Not am Mann ist, das bedeutet, wenn die Drohne doch mal länger stehen muss oder halt einen längeren Rückweg braucht, dass man halt immer noch genug Puffer hat, um halt zurückzukommen. Und ich sag so, das haben wir wirklich noch massig Puffer nach hinten. Halt einfach, weil uns die Sicherheit so am Herzen liegt.
Hat denn so eine Drohne auch so einen Sicherheitsknopf? So, ich kenn's bei der DJI Mavic. Da drückst du einen Knopf und dann landet die da direkt wieder... Wo sie gestartet ist oder ist das wirklich alles manuell?
Genau, also wir haben halt auch als Sicherheitsfeature Return to Home. Das bedeutet, die kommt über GPS gesteuert direkt dahin, wo sie auch gestartet ist. Da kann man auch manuell immer noch eingreifen. Das bedeutet, wenn zum Beispiel der Wind oder das GPS ausfällt und der Wind sie irgendwie 2-3 Meter nach rechts irgendwie treibt, das haben wir schon. Und natürlich zusätzlich noch weitere Sicherheitsfeature, wie zu den sogenannten Kill-Switch. Hört sich jetzt ziemlich krass an, ist auch ziemlich krass. Das bedeutet, man kann über 2 Hebel die Drohne komplett ausschalten. Sie würde rein theoretisch vom Himmel fallen. Das ist halt einfach ein Sicherheitsfeature, wenn zum Beispiel wir merken, die Drohne hat technische Probleme, sie fängt an zu zappeln, zum Beispiel unkontrollierbar. Wir sagen, okay, wir können sie da in dem Gebiet zum Beispiel, wenn man jetzt ein Waldstück hat, wo wir von wirklich ausgehen können, dass da keine Menschen sind und dann zu einer offenen Fläche kommt, wo halt auch keine Menschen sind, können wir sagen, okay, dann fliegen wir auf die Freifläche und versuchen sie so gut wie möglich zum Boden zu bringen, um wenig Schaden zu ermöglichen, aber dann können wir sie kontrolliert dort abstürzen lassen. Ist Gott sei Dank noch nie passiert und ich hoffe auch in Zukunft, dass es nie passiert.
Aber woher weiß man, dass es funktioniert?
Ja, das stimmt auch wieder, ja. Ja, aber es ist schon...
Also man müsste ja eigentlich so einen Test mal machen.
Ja, es ist vom Hersteller halt auch. Die Test muss auch gemacht werden, um die Freigabe zu bekommen. Und dementsprechend, ja, wäre ja blöd, die Drohne dann abschießen zu lassen, aber es müsste funktionieren.
Und sind diese Knöpfe, die du da drücken musst, blockiert oder so, dass man nicht jetzt, sag ich mal, auf Versehen
das macht?
Weil du könntest mir ja auch die Fernbedienung mal rübergehen und so, was ist denn das hier?
Ja, zack. Nee, also es sind zwei Knöpfe, die man gleichzeitig nach hinten ziehen muss. Mhm. Also intuitiv sollte das jetzt nicht passieren. Natürlich kann das passieren, wäre halt blöd, wenn es passiert. Aber eigentlich muss man beide gleichzeitig nach hinten ziehen an der Fernsteuer und dann fällt die halt erst aus dem Himmel. Mhm. So, und wenn mit dem Fallschirm, der dann halt auch noch auslöst.
Und ne? Der Fallschirm löst dann automatisch dann.
Genau, da gibt es halt zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal, wie gesagt, dass die Drohne das selber verantwortet, zu dem Fall, dass zum Beispiel die über einen gewissen Winkel, Kippwinkel halt kommt. Das bedeutet, wenn sie zu doll kippt, kann der Fallschirm auslösen, wenn zu wenig Strom ist. Wenn zum Beispiel jetzt, wir fliegen immer mit 4 Akkus gleichzeitig, 4 großen Akkus. Und wenn zum Beispiel da zu viele ausfallen, kann die Drohne halt auch, kann der Fallschirm auch auslösen. Aber wir haben halt auch eine manuelle Steuerung. Das bedeutet, wir können vom Boden das komplett auch ausschalten, unabhängig von der Drohne.
Mhm. Und auch noch nicht in Einsatz gekommen. Also
zum Glück noch nicht, nein. Aber es war halt, wie gesagt, alles schon mal beim Hersteller, dass wir das halt auch, wir waren auch live dabei. Also
die haben das vorgeführt tatsächlich?
Genau, es ist, waren wir mal zum Glück dabei, um das mal live zu sehen. Ist schon.
Also hat man da doch schon Erfahrung, es klappt ja doch.
Ja, also beim Hersteller natürlich, genau. Also da ist halt einfach auch der Kostenpunkt so hoch, wenn ihr halt mal doch, es ist ja so, dass der Fallschirm, der bremst die Drohne. Es ist jetzt keine sanfte Landung, aber er bremst die Drohne deutlich und es geht schon was kaputt. Und beim Hersteller, die haben dann halt schon ein paar mehr Drohnen da stehen und dann schmerzt es nicht so sehr, wenn die dann mal doch da ausgelöst wird.
Ja, wissen wir, warum sie so teuer sind.
Ja. Sie kaputt machen.
Ja. Ja, wie kommt das Bild am Ende ja runter zu euch und dann weiter zum Ü-Wagen?
Ja, ich glaube, das ist das, was auch wahrscheinlich die meisten interessiert, ist ja, das eine ist das Fliegen und das andere ist, wie es jetzt übertragen wird. Ich hatte vorhin ja schon gesagt, mit einer Funkstrecke. Das bedeutet ganz simpel gesagt, wir haben an der Kamera oder an der Kamera-Gimbal quasi eine Funkstrecke und damit senden wir unser Live-Bild aus der Kamera direkt unten zum Boden und dort, je nach Stadion, ist es zu jedem Stadion unterschiedlich, schicken wir das entweder über Glasfaserkabel, über das LEMO an den Ü-Wagen oder zum Beispiel jetzt im Falle von Frankfurt oder München über eine weitere Funkstrecke in die Nähe des Stadions. Da wird es dann wieder gewandelt und geht dann direkt zum Ü-Wagen. Genau.
Und hat man da eine Latenz? Also ist da eine kleine Verzögerung drin oder ist das wirklich 1:1 das Live-Bild?
Ja, also natürlich ist da eine gewisse Latenz drin von wirklich, also es ist, wird schon, also von nicht mal einer Sekunde, also eine Sekunde, 2 Sekunden, müsste man jetzt mal austesten, aber ja, es ist schon eine gewisse Verzögerung drin, aber ich würde sagen, das ist wirklich, also nicht bemerkenswert, also es ist schon wirklich gering. Ja.
Und ist die Verbindung stabil oder gab es auch schon Verbindungsabbrüche von der Funkstrecke, also vom Bild?
Es ist schon passiert, also klar, das gibt es häufiger, einfach aus den Gegebenheiten, dass zum Beispiel in der Nähe ein Funkmast steht und dann ist es halt einfach mal so, dass es halt sehr doll reinstrahlt. Oder je nach Frequenz, wir können auch unsere Frequenz manuell verändern. Das ist auch ein Unterschied zwischen unseren Live-Coptern und zum Beispiel einer Mavic 3, dass unsere Drohnen außerhalb des WLAN-Netzes arbeiten, also unsere Funkstrecken vor allem, also unsere Videofunkstrecken. Das bedeutet, dass wir nicht in den WLAN-Frequenzen rumtanzen. Das tun die DJI-Drohnen halt leider schon. Es funktioniert solide, aber bei der DJI-Drohne ist halt einfach so, dass das Live-Bild, was man ja aus der Fernsteuerung rauszieht, meistens das erste ist, was reduziert wird, und das ist bei uns einfach, das können wir nicht machen. Da wird die Bitrate reduziert und dann geht das ganze Live-Bild kaputt. Das können wir halt nicht machen. Und dementsprechend ist es auch unsere Funkstrecke so teuer, einfach, dass wir halt gucken können oder garantieren können, dass unser Live-Bild immer sauber ankommt. Und wenn halt mal wirklich was reinstrahlt, dann hat das auch schon deutliche Gründe. Zum Beispiel ist dann eine andere Funkstrecke, die dann reinsendet auf der gleichen Frequenz oder wie beschrieben, so ein Funkmast.
Du sagtest 2 Meter Umfang. Wie transportiert man am Ende sowas? Ich meine, sowas kann man sich nicht unter den Arm klemmen oder ein normales Auto einfach reintun.
Genau, also dafür haben wir unsere Drohnensprinter. Das bedeutet, da transportieren wir unsere ganze Technik von A nach B. Wir reisen ja immer von Hannover aus in die verschiedensten Orte. Also gerade beim Fußball sind das dann noch schon mal weiter weg Stadien. Ja, und quasi unsere Drohnen, ich habe ja gerade gesagt, 2 Meter Durchmesser, die können wir jetzt ja nicht einfach so transportieren, sondern die können wir demontieren. Das bedeutet, wir können von dem Hauptkopf, nennen wir das mal, die Arme alle abmontieren, die Propeller alle abmontieren und die kommen extra in den Case rein. Und der Kopf kommt dann halt einzeln auch in den Case rein, sodass wir halt auch wirklich platzsparend das lagern können. Aber wir haben halt so viel Technik, wir haben Stageboxen, wir haben sogenannte DTCs. Das sind jetzt alles Systeme, die halt wandeln und zum Beispiel auch empfangen können. Das bedeutet, wir müssen das Signal ja irgendwie auch empfangen und weiterschicken. Das sind jetzt alles spezielle Systeme, die halt sehr viel Platz wegnehmen, aber auch alleine Stative, um die Antennen für die Videofunken zu lagern. Da braucht man halt schon ein großes Auto für.
Ich glaube, die Autos kenne ich. Die sind auch ganz groß gelabelt mit Livecopter oder was genau, da aufsteht. Ja, sieht man genau, manchmal auf der Autobahn am Vorbeirauschen. Ja. Kommen wir nochmal zum Thema Akkutausch und auch Propeller. Habt ihr da dementsprechend Havarien mitten auf dem Auto? Ich meine, Havarien sind ja am Ende Ersatzteile.
Genau, ja. Also das sind ja alles Sachen, die man halt austauschen kann. Havarie ist ja nichts anderes als einfach Sachen zum Austauschen. Das habe ich ja schon gesagt. Wir haben mal Ersatzcopter und somit auch halt Ersatzpropeller. Es kann immer mal sein, dass man irgendwo gegenkommt. Sollte nicht passieren, aber oder irgendwie der Propeller kaputt ist. Da müssen wir auch ganz filigran drauf gucken, weil tatsächlich auch bei so großen Drohnen mal was kaputt gehen kann und da müssen wir halt auch direkt austauschen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Genauso ist es halt aber auch bei Drohnen Akkus, also das bedeutet, wir haben halt 6 Sätze im besten Fall dabei.
6x4.
6x4, also 24 Akkus, genau. Und da können wir halt einfach gewährleisten, okay, wir haben jetzt immer genug Akkus dabei und wir können halt auch immer mal sagen, okay, wenn jetzt ein Akku zum Beispiel mal nicht ganz so mitspielt, das bedeutet, wenn er jetzt nicht dauerhaft irgendwie voll ist, dass man sagt, okay, vielleicht ist die eine Zelle kaputt und dann können wir die halt auch austauschen. Das bedeutet, wir haben halt immer genug da. Wir testen halt auch vor jedem Starten und vor jedem Starten, okay, sind jetzt auch alle quasi auf 100% und nach dem Landen halt auch, ob alle ähnlich voll geladen sind oder ähnlich leer sind, um halt gewährleisten zu können, dass jetzt nicht einer zu wenig geleistet hat und dann alle ungefähr bei 30% sind, nur der eine dann irgendwie auf 10%. Da müsste man halt gucken, woran es dann halt liegt.
Wie lange dauert so ein Akkutausch? Ist das so ganz schnell, so zack, zack, rein, raus? Oder dauert das auch seine Zeit?
Ja, es dauert auch schon seine Zeit. Wir sind vorher den M600 geflogen, also auch von DJI, auch ein Hexakopter, also mit 6 Propellern, aber deutlich kleiner. Und da war es so, dass wir da damals ungefähr so 3 Minuten gebraucht haben, also bis es halt auch wieder hochgefahren ist, das System, und wir gewährleisten können, dass alles funktioniert. Hier sind wir so eher bei 4, wenn nicht sogar 5 Minuten. Aber das ist halt auch alles im spannenden Fall. Und das geht alles viel schneller. Da sind wir dann eher so bei 3 Minuten halt wirklich komplett unter Stress und beide kümmern sich drum, ansonsten macht es nur der Drohnenpilot.
Ich höre mal nur Fußball, Fußball, Fußball. Wird denn die Live-Drohne aber auch bei anderen Sportaktivitäten eingesetzt bei TVN?
Also natürlich ist Fußball eins unserer größten Bereiche, einfach weil auch bei der Ö das ein großer Bereich ist, den wir auch unterstützen, aber im letzten Jahr haben wir mit Motorsport angefangen, das wollen wir dieses Jahr weiter fortführen, also das ist auch ein neuer Bereich, der jetzt dazugekommen ist, und dann haben wir jetzt auch bald eine Schiffstaufe in Spanien, die wir mit der Drohne begleiten. Und sind jetzt auch in der FPV-Welt ganz viel unterwegs und da sind wir auch bereit für Neues und ist auch schon viel geplant.
Wir haben ja schon über Genehmigung gesprochen, aber muss jeder Drohnenflug auch angemeldet werden? Und dann gibt es ja auch sowas wie Drohnenabwehrsysteme. Ist man davon auch betroffen?
Also wir tatsächlich nicht, einfach weil, ich hatte es ja schon für den Fall München gesagt, wir unsere Genehmigung einholen, jedes Mal auch mit der Polizei vor Ort telefonieren. Da gibt es auch mehrere Polizeistellen, die wir halt immer anrufen müssen, einfach, dass alle Bereiche informiert sind und vor allem aber auch die Flughäfen informiert sind. Zum Beispiel in Frankfurt sind wir genau in der Einflugschneise, wo wir starten und landen, und da müssen wir halt auch mit dem Tower vorher einmal alles abklären. Weil das Wetter ist ja nicht immer Sonnenschein und keine Wolken, sondern es kann auch mal neblig sein. Und kann es sogar im schlimmsten Fall sein, dass wir gar nicht fliegen dürfen für eine gewisse Zeit, weil der Nebel einfach zu stark ist. Und somit können wir halt einfach verhindern, dass so welche Drohnenabwehrsysteme überhaupt in Benutzung kommen müssen, beziehungsweise bei uns kommen. Aber natürlich ist es nicht zu verhindern. Wir haben das bei der M gesehen. Es gibt sogenannte Jammer, die quasi Drohnen abschießen können, verhindern können, dass sie ins Stadion gelangen. Die gibt es. Es gibt auch noch andere Abwehrsysteme, aber dadurch, dass wir auch nicht im Stadion fliegen, sondern außerhalb des Stadions fliegen und die ganzen Genehmigungen halt haben und die ganzen Absprachen, können wir die Drohnenabwehr verhindern.
Das heißt, man arbeitet auch irgendwie eng mit der Polizei zusammen?
Genau, also natürlich haben wir auch schon ein freundschaftliches Verhältnis, kann man sagen, so häufig wie wir an manchen Stadien sind. Das bedeutet, die kennen unsere Namen schon, man kennt sich, glaube ich, auch schon, würde ich sagen, persönlich, und dann wissen die, ah, ihr seid unterwegs, und das ist auch schon ein Vertrauensverhältnis, was man halt hat. Dennoch müssen wir halt immer anmelden, wenn wir da sind, vor jedem Flug manchmal sogar. Das bedeutet, dass die Polizei zu jedem Moment weiß, okay, wo wir sind, weil auch unter anderem auch Polizei, Drohnen und Hubschrauber in der Luft sind. um uns da halt abzustimmen und auch nicht ins Gehege zu kommen, müssen wir halt einfach das abklären.
Ich habe mich ja auch ein bisschen über Drohnen informiert, bevor wir miteinander sprechen. Mhm. Und du hast vorhin gesagt, ja, so eine Live-Drohne ist am Ende der Vorteil gegenüber jetzt einer DJI-Drohne, einer typischen Endverbraucher-Drohne, dass sie die Bilder nicht live übertragen können. Mhm. Aber ich habe da zum Beispiel auch schon mal HDMI-Ausgänge gesehen. Mhm. Das heißt, ich kann das Bild ja doch irgendwo einspielen.
Ja, natürlich geht das. Es geht auch, die sind auch live-fähig, die Mavic-Drohnen. Das geht aber auch nur über den HDMI-Ausgang. Bei zum Beispiel einer Mavic-Drohne, da ist halt aber so, dass wir jetzt keine extra Funkstrecke haben. Das bedeutet, wir sehen immer unser Fernbedienung-Live-Bild. So, das geht, das funktioniert auch. Aber ich hatte es vorhin schon gesagt, dass wenn zum Beispiel mal die Verbindung abbricht zur Drohne, halt immer das erste, das Live-Bild ist quasi, was reduziert wird. Und das können wir halt einfach bei unserem Bereich nicht gewährleisten, dass dann halt die Bildtiefe oder halt einfach auch Farben einfach dann zu übersättigt oder zu untersättigt sind. Und wir bei unserem System das beides getrennt haben, das bedeutet einmal die Steuerung und einmal eine externe Funkstrecke an Bord haben. Das bedeutet, dass wir immer ein sauberes Bild garantieren können und vor allem halt aber auch, ich sag mal, ein sicheres Bild in dem Sinne oder ein sicheres Signal. Zum Beispiel, wir haben ja immer einen HDMI-Port. Das bedeutet, wenn da auf einmal mal der HDMI, man kennt das ja irgendwie selber, dann... Das ist ja nicht fest, das ist ja nicht gelockt.
Ja, man braucht ja nur gegenkommen.
Genau, gegenkommen oder irgendwie das rutscht raus und auf einmal ist das Live-Bild weg und auf der Ebene, wo wir halt arbeiten, ist es halt einfach nicht, das darf nicht passieren. Weil wie gesagt, so viele Millionen von Menschen im besten Fall zu gucken, da kann ich einfach das HDMI-Kabel rausrutschen.
Wie viele Drohnenflüge hast du ungefähr schon gemacht?
Boah, da kann ich keine Zahl nennen.
Nein,
also es ist schon, also für die Drohne bin ich jetzt ungefähr bei knapp 30 bis 35 Flügen. Aber privat, das
sprengt den Rahmen.
Das sprengt den Rahmen. Also ich glaube, da habe ich immer mal aufgehört zu zählen, ja.
Wo warst du jetzt überall schon mit der Drohne?
Also eigentlich kann ich sagen, überall. Also ich glaube, so Bochum fehlt mir noch als große Fußballstadt. Und Berlin, ja Berlin, gut, Union Berlin war ich noch. Aber ich glaube ansonsten, bei jedem Erstligisten war ich schon mal im Stadion.
Warst du auch schon mal im Ausland mit der Drohne?
Tatsächlich ja. Also das war jetzt nicht für Fußball, das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen. Wir haben auch nur eine Zeit lang sehr viel Wintersport gemacht. Das kommt vielleicht mal bald wieder, vielleicht zur neuen Saison. Da war ich jetzt in Norditalien für den Biathlon im Ausland. 2 Wochen, glaube ich, war das. Und habe da quasi mit unterstützt, da war ich noch in Anlernung mit dabei. Oder ich war auch mal in Frankreich, in Lyon mit dabei für ein Fußballspiel. Also da hat man auch schon mal ein bisschen Auslanderfahrung schnuppern dürfen.
Was sagen deine Freunde, dass du riesen Kopter fliegst und dann live bei Fußball-Events und Sport-Events dabei bist?
Ja, ist schon cool. Also ich glaube, die freuen sich irgendwie alle, weil die halt genau wissen, okay, ich bin irgendwie auch Fußballfan und viele von meinen Freunden sind halt auch Fußballfans, beziehungsweise finden auch einfach cool, was ich mache. Also ich habe auch ein paar Freunde, die auch selber viel jetzt nicht in der beruflichen Ebene filmen und ich finde halt einfach klasse, dass ich halt das privat mache und haben dann auch mal Verständnis, wenn ich ein Wochenende fehle.
Wo willst du unbedingt nochmal die Drohne fliegen, in welchem Stadion, Land oder bei welcher Veranstaltung?
Boah, also da gibt es, glaube ich, einiges. Also ich hätte die EM sehr toll gefunden, einfach mal auf internationaler Ebene. Dann natürlich vielleicht nochmal in der USA beim Super Bowl. Das ist, glaube ich, so eine Sache, die, glaube ich, ja jeder mal irgendwie, es ist halt einfach, ist nochmal was ganz anderes. Das wäre noch so eine Veranstaltung. Ja, ich glaube, so Super Bowl wäre schon mal ganz cool.
Ja. Was würdest du denn jetzt zum Beispiel anderen Azubis oder die vielleicht Azubi werden wollen, auf den Weg geben, um auch Drohnenpilot zu werden?
Ich glaube, einfach ganz viel Freude und Interesse zeigen. Also ich glaube, das habe ich ja auch gemacht. Und wenn sich wirklich wer dafür interessiert und sagt, ey, das ist irgendwie meins, ich glaube, da wird man mit offenen Ohren hier erwartet. Also das war halt bei mir auch so, dass ich ja gesagt habe, ja, ich fliege ja selber ganz gerne privat und dann wird man hier auch sehr gefördert, wenn man dann den Wunsch halt hat. Und ich glaube, dann halt einfach so viel Erfahrung sammeln, wie man will. Also so war es halt bei mir auch so. Ich habe gesagt, ich möchte und man hat mir gegeben und dementsprechend bin ich auch so früh an die Kamera und dann auch an die Drohne gekommen.
Nils, vielen lieben Dank für deinen Einblick. Ganz viel Erfolg bei deiner Abschlussprüfung. Die musst du natürlich noch bestehen, damit du am Ende auch als Drohnenpilot bei TVN wirklich arbeiten darfst.
Ja.
Und hoffentlich bis bald.
Bis bald, dankeschön.